Wow, 2023. Schon wieder ein neues Jahr. Ich erinnere mich gut erinnern an 1978. Silvester 1978, meine Eltern haben Verwandte eingeladen und zur Feier des Tages haben wir eine Tischbombe angezündet. Wo sie schon angezündet war, haben wir festgestellt, dass die eigentlich unter dem Licht ist. Und da, wo sie losgegangen war, war es noch dunkel gewesen. Früher hat es noch Glühbirnen gegeben, oder? Die sind kaputt gegangen, wenn das etwas passiert ist. Ja, 1978. Und da mag ich mich ganz gut erinnern als neue Millennial, an die Jahrtausendwende, im Jahr 2000. Und all das Tamtam, was im Voraus war, all die Sachen, die gerettet worden sind. Ja, dass es Stromausfall wird geben, dass Computer werden abstürzen, sogar Flugzeuge abstürzen, weil eine Linie im Computer nicht ganz stimmt und der Jahrtausendwechsel nicht kann überstehen kann. Aber es ist eigentlich alles friedlich geblieben. Und jetzt, 2023. Wow. Die Zeit geht rasend schnell vorbei. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der da spürt, dass wirklich die Zeit so vorbeizieht. Sie geht einfach vorbei. Nächstes Jahr, es geht schneller und schneller. Und das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr vergeht die Zeit. Und ich manchmal so das Gefühl, dass die Zeit wie Sand ist. Einfach, ich will sie festhalten, aber es geht nicht. Sie rennt mir aus der Hand raus. Es geht einfach immer weiter. Ich kann sie nicht aufhalten. Und das ist so etwas an der Zeit. Es geht immer vorwärts. Um es ein bisschen bildlich zu illustrieren, habe ich hier noch eine Sanduhr mitgenommen. Sanduhr, die sind das bildlich gemacht, dass die Zeit immer vorwärts geht, dass man sie nicht festhalten kann. Ja. Wie die Sanduhr eigentlich abgelaufen ist, auch unser irdisches Leben eigentlich abgelaufen. Und ich denke, ein Jahresanfang ist immer eine gute Zeit, zum Retour zu schauen, zum das letzte Jahr analysieren, anschauen, evaluieren und schauen, was gut war. Und dann auch im neuen Jahr anschauen, was vor uns liegt. Und wenn ich aufs 2022 zurückblicke, frage ich mich, habe ich meine Zeit, habe ich meine Kräfte am richtigen Ort eingesetzt? Bin ich an dem Ort, wo ich sein will? Bin ich an dem Ort, wo ich anfangs Jahr gedacht habe, dass ich sein werde? Ich denke, etwas vom Schlimmsten, was uns passieren kann als Menschen, wenn wir sozusagen am Ende von unserem Leben sind, wenn wir das wissen, wenn es Ende ist, das ist vielfach, wissen wir da nicht, aber wenn wir merken, jetzt ist es langsam fertig und müssen zurückschauen und denken, wow, das Leben ist vorbei. Und was ist? Das Leben ist vorbei. Es ist alles versandet. Was ist da? Was ist übrig? Ich stelle mir vor, dass das etwas am Schlimmsten ist. Auf der anderen Seite denke ich, ist es etwas Schönes, wenn man am Ende des Jahres zurückschauen kann oder am Ende des Lebens zurückschauen und sagen, mal, man kann Freude haben. Es war nicht alles perfekt, es ist nicht alles rumgelaufen, aber im Grossen und Ganzen haben wir es geschafft, haben wir, wie der Paulus gesagt hat, einen guten Kampf gekämpft. Aber ich denke, dass wir am Schluss von unserem Leben oder am Schluss des Jahres können sagen, es war gut gewesen, wenn wir zuerst ein Bild haben, was gut ist. Oder wir müssen zuerst ein Bild, eine Vorstellung, eine Vision, was wir erreichen wollen, was wir sein wollen in dieser Zeit. Ich denke, sonst können wir nie hin. In unserem Glauben ist Jesus das grosse Vorbild. Und wenn ich Jesus sein Leben so anschaue, merke ich, dass er ein klares Bild hat, eine klare Vorstellung, für was er auf dieser Welt ist, was seine Lebensaufgabe ist. Wo Jesus etwa 30 war, hat er die Ehre, in die Synagoge vorzukommen und die Schrift zu lesen. Und dann ist er vorgegangen, und dann lesen wir in der Bibel, ist vorgegangen und hat die Rolle von Jesaja genommen, hat sie aufgeschlagen und hat sie der Stelle aufgeschlagen, wo der Heiland, der Messias, beschrieben ist. Und ich werde da gerade vorlesen, das ist im Lukas-Evangelium. Und er hat gelesen, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Also,
Gott hat ihn gesendet, um das Evangelium, die gute Botschaft, die gute Nachricht in die Welt hineinzubringen. Damit Gefangenen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollten. Also das ist Gefangenschaft, die wir alle haben, oder viele haben sozusagen. Sachen, die wir nicht ändern können in unserem Leben, die wir wollen, aber es geht irgendwie nicht. Wir wollen Prioritäten ändern, was auch immer, aber es geht nicht. Jesus ist für die gekommen, für die Blinden, für all die, die auch die Gehörlosen, für all die, die krank sind, all die, die ein Gebrechen haben, all diese Sachen, ist Jesus gekommen. Und dass die Unterdrückten wieder Freiheit haben, dass die Unterdrückten die Freiheit zubringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Da hat Jesus gelesen und dann, seine Bibel, ist er abgehockt und dann haben alle Leute auf ihn geschaut. Und ich denke, viele haben sich gefragt, was will er damit sagen? Will er sagen, ja, er sei der Messias, er sei der Heiland? Oder was ist da los? Viele Theologen denken, das ist der Moment, der Zeitpunkt, wo Jesus sein öffentliches Wirken und Predigen angefangen hat. Das ist wirklich, wenn er das angefangen hat, sozusagen aufzutreten. Ja, Jesus hatte eine präzise Vision, einen präzisen Auftrag, er wusste, was wichtig ist. Aber noch mehr als da. Er hat nicht nur ein Ziel gehabt, er hat nicht nur eine Vision gehabt, die er haben musste, sondern Jesus hat auch Prioritäten gehabt. Und es gibt so Prioritäten, die eigentlich fast im Gegensatz sind zu seiner Vision, zu seinem Ziel. Und wir lesen in der Bibel immer wieder, dass die Jünger manchmal frustriert waren. Und Jesus einfach sozusagen vorgelatscht ist. Es sind hunderte, tausende Leute auf ihn gewartet, er ist einfach fort. Und er ist nicht nur 5 Minuten vorgegangen für das WC. Nicht nur eine halbe Stunde, eine Stunde. Tage, manchmal tageweise weg, gut chillen. Aber er ist nicht gut chillen wirklich, er ist zum Vater gegangen. Wir lesen das Johannes 8, 28. Weil Jesus hat gewusst, dass er sein Ziel nie erreicht, wenn er nicht eine Beziehung, wenn er nicht Kraft von seinem Vater überkommt. Darum war er viel dort gewesen. Also das war seine Priorität gewesen. Es hat so ausgesehen für die Jünger und für die Umstehenden, dass das eigentlich den von seiner Mission sozusagen würde abhalten. Er ist ja gekommen zum Heilen und so weiter und nicht in Einsamkeit zu verbringen. Und so ist es auch mit uns. Ich denke, wir brauchen ein klares Bild, eine Vision, eine Vorstellung von unserem Leben, wie das aussehen soll, unsere Berufung. Und auch dort ist es so, dass in unserem Leben, wenn wir eine Berufung haben, das nie biblische Prioritäten außer Kraft setzt. Hebräerbuch, der Schreiber vom Hebräerbuch vergleicht uns Christen, die Nachfolger von Jesus, mit einem Sportler. Wir sollen wie ein Wettkämpfer im Ziel entgegenlaufen. Und so, das ist ein bisschen Vorgeschichte von dem Bibelvers, den ich jetzt werde lesen. Also es geht um einen Wettkampf. Und dann, der Schreiber vom Hebräer sagt noch, wie wir das erreichen können. Es steht, dabei sollen wir unseren Blick auf Jesus richten. Das Wort richten gefällt mir, weil ich kann mir so vorstellen, wie wenn man einen Kameramann da so im Darsteller nachgeht, indem man sich die Kamera darauf richtet und schaut und beobachtet, was der so macht. Und so sollen wir unsere Augen auch auf Jesus richten. Oder im Englischen ist schon gesagt, fixing our eyes on Jesus. Also wie fixieren, fokussieren. Die Hoffnung für alle wird es ein bisschen anders übersetzen. Und ich sage, dabei wollen wir nicht nach links, noch nicht nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Der Vers beschreibt die Priorität, die wir haben müssen. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir uns an Jesus orientieren. Müssen wir unseren Blick auf Jesus werfen. Und dann geht der Vers noch weiter im Hebräer und wir lesen, er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Er hat uns den Glauben geschenkt. Und ich mag immer auch, und ich zum Glauben gefunden habe, ich habe die Entscheidung gemacht. Aber je länger als ich im Glauben bin, je mehr gesehen ist als ein Gnadenschritt von Gott, dass ich den Glauben gar nicht leben könnte, weil ich Kraft nicht dazu hätte. Dass ich eigentlich die Beziehung, die Partnerschaft mit Gott muss haben, dass ich ein Leben im Glauben leben kann. Er hat uns Glauben geschenkt. Sozusagen ist er da, dass wir können glauben, ist es ein Geschenk. Und darum müssen wir auch in dem Sinne die Beziehung, die Partnerschaft investieren. Im nächsten Teil von dem Vers steht, er hat mit Blick auf die unübertreffliche Freude, die vor ihm liegt, den Kreuzestod auf sich genommen. Er hat die damit verbundene Schande nicht beachtet. Der Vers sozusagen beschreibt das Motiv vom Leiden. Er hat mit dem Blick auf die unübertreffliche Freude. Also ich glaube, Jesus hat ein ganz klares Bild gehabt. Er hat eine Vision gehabt, er hat eine Offenbarung gehabt. Was wird passieren, wenn er ans Kreuz geht und den Vater nachher wird auferstehen schenken? Er hat ein ganz klares Bild gehabt. Er hat gewusst, wenn er zum Kreuz geht, kannst du, kann ich, können wir alle sozusagen eine Beziehung mit dem Vater haben, können wir in seinem Himmelsreich sein, können wir Gemeinschaft haben, können wir Frieden haben, können wir vollkommen sein. Er hat das vor sich gesehen, und zwar, dass wenn er zum Kreuz geht, können wir im Himmelreich sein. Und das geht nicht nur, wenn wir sterben, dass wir in den Himmel gehen, sondern dass sein Himmelreich ist schon auf Erde, dass wir jetzt schon Veränderung dürfen erleben, wenn wir zu ihm finden. Und Jesus hat so eine Freude gehabt, als er da sieht, dass Ursi und der Eugen, oder kannst du deinen Namen einsetzen, in dem Sinn kann mit dem Gemeinschaft haben, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, hat so viel so Freude gehabt, dass er den Schritt zum Kreuz gewagt hat. Es war brutal. Er hat gewusst, dass ihm Schmerzen werden, dass er Schmerzen wird erleiden, dass das ein Zuckerschlecken ist, dass es brutal ist. Aber er hat einfach die Vision gehabt. Er hat den Blick gehabt, hat die Offenbarung gehabt, er hat gewusst gehabt, es ist es wert. Ja, Jesus war bereit gewesen, zu leiden, um die Freude zu erreichen. In der deutschen Sprache gibt es ein Wort, das das genau beschreibt, das heisst Leidenschaft. Das ist ein Compound-Wort, also ein Wort, das zusammengesetzt ist und heisst Leiden und Schaft. Also sozusagen, Leiden schafft etwas. Wenn wir leiden, kommt etwas daraus raus. Ja, wir sagen auch, das ist ein leidenschaftlicher Künstler, das ist ein leidenschaftlicher Musiker, das ist ein leidenschaftlicher Gärtner oder das ist ein leidenschaftlicher Sportler. Wir brauchen das im täglichen Gebrauch, dass wir bereit sind, etwas zu opfern, um etwas zu erreichen. Ich bin leidenschaftlicher Velofahrer. Und ich merke, dass in der Schweiz nicht nur immer bergab geht. Außer man hat vielleicht ein E-Bike oder so. Aber sonst gibt es eben die steilen, schweißtreibenden, schmerzhaften, ich habe geschrieben, herzpumpenden. Oder man merkt wirklich, wenn man drauf fährt, ins Herz pumpt und sozusagen lungenverbrennenden, wenn man fast keine Ahnung mehr hat, Aufstieg und es wirklich schwierig ist. Und dann gehe ich weiter. Weil ich weiss, dass ein Pass, denke ich, vielleicht eine super Aussicht, oder wenn ich meine Garmin Watch anhabe, dass ich vielleicht weiss, eine neue Bestzeit, wenn ich jetzt schnell den Berg drauf fahre, all die Sachen, dass ich noch eine Freude habe, wenn ich ein Ziel erreiche, wenn ich da oben ankomme und die Berg abfahre. Riesenfreude, oder nachher unter der Dusche, die Freude, die ich habe. Ich bin bereit, zu leiden, um etwas zu erreichen, um weiterzukommen. Und ich hoffe, dass wir alle irgendwie eine Leidenschaft haben. Und ich hoffe, die Leidenschaft ist nicht nur ein Hobby, sondern auch in unserem Glauben. Dass wir bereit sind, ein bisschen für etwas zu leiden, dass wir nachher etwas für Ewigkeitswert haben. Ja, nebenbei, währenddessen, als ich jetzt so rede, seht ihr, ja, läuft weiterhin Sand durch die Sanduhr. Und es ist sozusagen nicht aufzuhalten, es geht immer, immer weiter. Das Schöne an der Sanduhr ist, dass wir die, wenn es fertig ist, können wir sie wieder umkehren. Aber in unserem Leben geht das nicht. Wir können nicht Replay drücken. Wir können nicht mehr zurückgehen. Es geht immer vorwärts. Es ist, als die Zeit einfach immer vorwärts geht. Wir können sie nicht aufhalten. Es geht immer, immer, immer weiter. Also wir können nicht retour gehen. Aber das Schöne ist, dass uns hoffentlich Gott immer wieder Zeit gibt. Also ich hoffe, dass wir alles 2023 voll und ganz erleben können. Das ist ein Geschenk von Gott, dass wir noch einmal Zeit haben, Zeit mit dem zu verbringen und die Priorität in Reihe zu kriegen. Es ist ein Geschenk, wir können sie nicht zurückdrehen, aber wir haben eine neue Chance in dem 2023. Und ich habe mal aufgeschrieben, was bringt das 2023? 2023 bringt uns 12 Monate, 52 Wochen, 365 Tage, 8760 Stunden oder 525'600 Minuten. Und für die, oder das Gehören von all diesen Zahlen noch nicht ausgeklinkt haben. Es gibt wieder Leute, die kennen ihre Leute, habe ich noch ein paar extra Nummern parat. Und zwar, in diesem Jahr haben wir etwa ungefähr 7 Millionen Atemzüge. Und etwa ungefähr 37 Millionen Herzschläge. Und es könnte jeder Letzte sein. Aber jeder, der noch ist, ist ein Geschenk. Jeder Herzschlag, jeder Atemzug ist ein Geschenk von Gott, das wir können brauchen. Geschenkte Zeit. Ja, ich werde ein bisschen bildlicher werden nach dem. Gott hat uns eine gewisse Zeit auf Erde gegeben. Und ich werde das jetzt auch ein bisschen symbolisieren. Wenn ich alles noch finde da. Okay. Also das Glas symbolisiert die Zeit, wo Gott uns gegeben hat. Und wie es so ist im Leben, wenn wir kein Ziel haben, wenn wir keine Vision haben, wenn wir keine Prioritäten haben, vergeht die Zeit. Sie geht einfach, schreitet vor sich an und sie füllt sich auf und geht weiter. Und viele, Disney Plus und so weiter, Netflix, die haben alle Plan für unser Leben. Und wenn wir nicht aufpassen, ist das alles konsumiert. Und dann erinnern wir uns vielleicht noch an das, an Prioritäten vom Leben. Das sind da die Steine, die das repräsentieren. Und zwar haben wir vielleicht eine Berufung zum eine Familie, haben wir vielleicht mal eine Familie gegründet mit der Hoffnung, dass wir eine Familie haben, wo alles Jesus Nachfolger wird, dass wir Jesus sozusagen gemeinsam als Familie nachfolgen. Wir erinnern uns vielleicht an und für das, um eine Familie zu gründen, da braucht Geld. Und normalerweise geht man arbeiten für das, oder? Und ich denke, gut, das ist eine wichtige Priorität, arbeiten. Gut, dann gehen wir arbeiten. Und arbeiten ist auch etwas Gutes. Die Bibel sagt, dass wir arbeiten sollen. Wir sollen sozusagen sorgen für die Leute, die uns anvertraut sind. Unsere Partner, unsere Kinder und so weiter. Das ist etwas Gutes. Wir sollen schauen. Da kommt es aber auch nicht sehen, dass wir, ja, auch Gott, man sagt, dass wir Gott wollen, aber wir merken schon, es gibt schon ein Problem. Er hat schon nicht mehr ganz Platz. Ich denke, oh, der Partner, darf man ja nicht, auch Kind, ich meine, da geht ein Haufen Arbeit mit Kind, oder? Die gehen zum Augenarzt, die gehen zum Zahnarzt, vielleicht sogar zum Ohrenarzt, dann muss ich rumfahren für Musikschule und für alle anderen Sachen, muss noch shoppen mit, dann wollen sie noch Skifahren und weiss nicht, was alles andere, und dann bist du plötzlich busy. Aber man hat einfach keine Zeit, man merkt, es geht nicht. Aber der Partner hat noch gesagt, ja, das ist, ja, hat nicht mehr so ganz ein bisschen, kann man da noch geben. Ja, und dann lieber den Nächsten, ja gut, also da können wir jetzt gerade mal vergessen, und ja, die Kirche sollte man auch noch etwas machen, aber... Ja, wir sehen es ja alles. Geht leider nicht. Also ich denke, da ist wirklich die Prioritäten setzen, hat da nicht ganz geklappt. Aber ich jetzt denke ich noch etwas anderes ist drin, wo ein bisschen besser funktioniert. Also wenn wir nicht aufpassen, wenn wir unsere Prioritäten nicht setzen. Und es gibt auch ein Sprichwort, sagt, der nicht plant, wird verplant. Wenn du selber einen Plan machst, gibt es, wie schon gesagt, ganz Haufen andere Unternehmen und Unterhaltung und auch andere Unternehmen, die wissen, wie sie deine Zeit können brauchen. Gut, danke vielmals für die putzen können. Da ist etwa 99,9% reingegangen, das ist tipptopp. Ja gut, also da haben wir wieder hier zwei Steine, die sehr wichtig ist. Also sicher Arbeit, aber auch mit Gott. Dass wir unser Leben mit Gott gehen. Wenn wir wirklich auch planen und das sozusagen unsere Prioritäten setzen. Oder auch unsere Kinder, die sehr wichtig sind. Und wir nicht einfach ungefähr in dem Sinn haben, sondern wir haben die mit einem, sozusagen mit einem Plan auch. Mal schauen, ob wir das so geschafft haben letztes Mal. Mal schnell schauen. Da. Okay. Ja, vielleicht habe ich den falschen Stein mitgenommen. Gut. Gut, dann haben wir ein Kind, unser Partner, sehr wichtig ist. Aber auch unsere Berufung, Begabung, die wir natürlich hier nie tun dürfen. Und dann lieber auch den Nächsten. Und dann sehen wir, wenn wir das sorgfältig machen, ja, schlussendlich hat das alles Platz. Aber nicht nur da. Wenn wir planen, hat noch viel mehr Platz. Sondern auch die Sachen, Gott ist nicht gegen alles, was wir machen. Er hat einfach alles andere im Leben auch Platz, wenn wir Prioritäten setzen. Aber wenn wir nicht aufpassen, tut sich unser Leben sehr schnell mit Zeit auffüllen. Gut. Was ist daheim mal geübt? Hat alles Platz gehabt? Da. Ja, den Rest kann man da aufsaugen. Tipptopp, man hat ziemlich alles Platz. Und dazu kommen wir Matthäus 6,33 drin. Seek first the kingdom of God. Also sucht zuerst das Königreich und alles andere wird dazugeben. Wenn wir Prioritäten setzen, gibt es eine Haufen Sachen im Leben noch irgendwo reinpassen. Gut. Ich möchte zum Abschluss noch zusammenfassend sagen, dass im Leben, glaube ich, wir müssen Prioritäten setzen. Sonst erreichen wir nie den Ort, wo wir sein wollen. Zuerst müssen wir eine Vision haben, müssen wir wissen, wo wir hin wollen. Aber wenn wir Prioritäten setzen, werden wir nie dem Ort ankommen. Du hast gesagt, wenn du nicht planst, wirst du verplant. Dann habe ich jetzt aufgeschrieben, so eine so ein Zusammenfassung: Visionen, Prioritäten und Partnerschaften, also Beziehungen bringen unser Ziel. Vision, Priorität und eine Beziehung mit Gott, aber auch mit anderen Mitmenschen. Das ist sehr wichtig. Eine Beziehung haben mit anderen Christen. Das ist sehr biblisch, das ist sehr wichtig. Wir können nicht alleine, nur mit Gott. Gott hat auch andere Menschen und hat auch eine Aufgabe für die parat, dass wir können zusammen, also wenn wir eine Beziehung haben, dass wir zusammen Kraft haben und vorwärts können gehen. Die Vision gibt uns die Richtung. Also die Vision, die wir haben, das Bild, woher wir wollen. Ich habe geschrieben, Prioritäten ist der Weg. Wodurch geht es? Und da haben wir wie Jesus gesehen. Manchmal sieht das aus, wie wenn es ein Umweg ist, aber es ist wichtig, sonst werden wir am Ziel nie ankommen. Und Partnerschaft, also Beziehung, gibt uns Kraft, den Weg zu gehen. Also die Vision, das Bild, das Ziel, Prioritäten ist der Weg, den man durch muss. Und Partnerschaft, Beziehungen mit Gott und anderen Menschen gibt uns Kraft, das schlussendlich zu machen. Ja, jetzt sind wir bereits am Schluss von der Predigt. Und ich denke, ich möchte einfach noch konkret werden, für uns alle. Ich möchte noch einmal sagen, es ist ein Geschenk Gottes, dass wir Zeit haben, dass er uns wieder ein Jahr schenkt. Und das ist auch mein Gebet, dass wir alle das erleben und dürfen nachher zurückschauen mit Freude sagen, wow, das war super. Ja, ich habe gelesen, dass es am Neujahr viele Neujahrsvorsätze gibt. Viele Leute, die einen Vorsatz haben oder mehrere Vorsätze. Und das, wie schon gesagt, am Anfang, dass die nach 2 Wochen, mehr oder weniger, das habe ich so weggenommen, versanden, dass dann nicht mehr mehr ist. Und ich habe gelesen, dass einer der Hauptgründe ist, wenn wir uns zu viel vornehmen, wenn wir uns 10 Sachen aufschreiben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das nicht passiert. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir denken, vielleicht, ja, was ist denn eine Priorität, die ich dieses Jahr verändern will, mit Kraft von Gott? Was ist das Einzige? Nur vielleicht noch ein Wort, fokussieren und da priorisieren. Ja, ich denke jetzt auch, jetzt haben wir gerade noch eins, jetzt sind wir kurz noch beten miteinander. Da haben wir Worship und Abendmahl. Und ich denke, dass uns Gott zu uns redet durch diese Zeit, was wichtig ist im Leben. Ich glaube, dass Gott ist nicht da, Gott ist immer noch da. Er spricht den Heiligen Geist zu uns. Und da glaube ich fest, dass wenn wir während dem Abendmahl oder auch während dem Worship, dass wir da etwas von Gott erfahren dürfen. Jetzt Abendmahl machen wir heute noch ein bisschen anders. Und zwar gehen wir alle führen die 3 Stationen, die da sind, und die Elemente, also das heisst das Brot und den Traubensaft, nehmen wir. zu uns, gehen wieder an den Platz, gehen absitzen und dann tun wir es nachher zusammen miteinander nehmen. Da wird die Einsetzung sein. Und mir gefällt das, weil das ist, es ist nicht nur zwischen uns und Gott, sondern es ist eine Gemeinschaft. Das Abendmahl geht um Gemeinschaft, auch untereinander mit uns. Und ich habe das Gefühl, haben wir so mehr so ein bisschen Community, sozusagen Gemeinschaft untereinander. Also ich sage es noch eins, während der Worship spielt, könnt ihr nachher vorne gehen, Kommunion. Dann kann man ja das Abendmahl nehmen. Englisch ist Communion, darum sage ich es immer ein bisschen falsch. Also können wir das Abendmahl gehen. Und sind alle eingeladen, zu gehen, wo Jesus, also der Erlöser, angenommen hat. Alle dürfen vorne gehen, müssen nicht Mitglied sein, oder ich weiss nicht, ob der Kirche, sondern alle dürfen vorne gehen, die eine Beziehung mit Jesus haben, um das einzunehmen. Wir haben gerade Gelegenheit, das Jahreslos ist noch dort. Das kann man auch noch nehmen, wenn man will. Aber wenn man das Gefühl hat, wir schon haben voll mit allem zusammen, dann kann man gebe ich das nach dem Gottesdienst noch holen, das Jahreslos. Also wenn ihr wollt, könnt ihr es gerade mitnehmen, an den Platz gehen. Oder sonst am Schluss noch nehmen. Ich würde noch gerne miteinander beten. Ja, himmlischer Vater, wir sagen dir Danke, dass du uns hoffentlich wieder ein Jahr schenkst. Wir danken, dass du uns ein Bild gegeben hast von dem, was ein gutes Leben ist, aber auch, dass du uns hilfst mit Priorität und auch hilfst mit der Beziehung mit dir. Wir haben gesehen, dass alles ein Geschenk ist. Darum haben wir jetzt auch den Anbeten und Worshipen, einen Lobpreis singen zu dir, ihr. Weil wir so froh sind, dass du uns hilfst im täglichen Leben. Dass du uns liebst, so wie wir sind. Dass du uns veränderst und dass du uns eine Zukunft gibst. Dass du uns eingeladen hast, an deinen Tisch sozusagen ein Abendmahl zu nehmen, aber auch in Ewigkeit an deinem Tisch zu sein. Herr, wir sagen Lob und Dank. Amen.